Herzlich willkommen zum Chlorophyll-Kongress. Ich habe heute zwei Herren im Gespräch, einmal Dr. Zwander und einmal Helmut Matzner. Man kann sagen, hier haben wir zwei Naturwissenschaftler, die ja wahrscheinlich schon durch den Chlorophyll-Kongress bekannt sind. Und wir wollen uns heute mal anschauen, so auf naturwissenschaftlicher Ebene, wie Chlorophyll unser Leben beeinflusst. Wir fangen erst einmal an, Herr Dr. Zwander, wie stellt die Pflanze Chlorophyll her?
Naja, also das ist in allen Details noch gar nicht bekannt, also, weil Chlorophyll ist ein sehr komplexes Molekül, das also vor einigen tausend Millionen Jahren also mit Vorstufen entwickelt worden ist. Und es ist schlechthin also das Lebensmolekül eigentlich, weil ohne Chlorophyll gäbe es ja auf dem Planeten Erde gar nichts. Und die Herstellung erfolgt halt so, dass wie halt alle anderen Stoffe, die hergestellt werden, auch einen genetischen Hintergrund haben. Es sind da unendlich viele Enzyme beteiligt, also die dann eben dieses Moleküle also zusammenbauen, also notwendig dafür sind natürlich die Kohlenstoffatome, die Sauerstoffatome, Wasserstoffatome. Magnesium ist sehr wichtig als sehr zentrales Molekül und vor allem, also was man seit einigen Jahren weiß, also das ganze Geschehen rund um dieses Chlorophyllmolekül würde nicht funktionieren ohne Manganatome. Also es sind gerade die Manganatome, die im Zentrum des Chlorophylls sitzen und dort also diese, aber das kommen wir vielleicht später noch zu sprechen, und dort dieses magische Geschehen eigentlich steuern, dass man so im Ansatz jetzt beginnt zu verstehen.
Darf ich gerade mal fragen, ist es das Magnesium?
Nein, das Mangan. Also das Magnesium spielt auch eine große Rolle, ähnlich wie bei uns eben das Eisen im Chlorophyll. Mhm. Also die beiden sind ja diese beiden großen Moleküle, also Hämoglobin und Chlorophyll, also die haben ja eine gemeinsame Vergangenheit, also schauen sich ja in gewissen Strukturen auch sehr ähnlich. Aber eben das, was das Eisen im Chlorophyll ist, ist das das Eisen im Hämoglobin ist, das ist das Magnesium im Chlorophyll. Aber die zentrale Bedeutung also für das Geschehen, für das Wichtigste, was das Chlorophyll kann und macht, nicht, also ist dann eigentlich so ein ganz komplexer, ganz komplexes Mangan, also nicht ein Manganmolekül, sondern ein Molekül, in dem also Manganatome also die wichtigste Bedeutung haben.
Was macht das Mangan hier
also das, so besonders? Das Mangan hat die zentrale Rolle beim bedeutendsten Prozess, dass das Chlorophyll eben macht, nicht, also weil Leben kann eben nur Energie speichern in Form von energiehältigen Molekülen. Also ein Molekül, das in sich drinnen also Energie gespeichert hat, so wie eben ein Kraftwerk, nicht, also die fließende Energie also umsetzt, oder ein Stausee, nicht, die Energie oben speichert in Form von potenzieller Energie, wird also die Energie also in der Natur in Form von chemischen Molekülen gespeichert. Wir kennen das alle nicht, das ist der Traubenzucker, es ist die Stärke, es ist die Zellulose und das sind dann die Fette und die Eiweiße, die alle erzeugt werden müssen und die dann eben Energie speichern wie ein Akku oder wie eine Batterie. Und damit also solche Moleküle erzeugt werden, braucht das Leben Wasserstoff. Das ist das wichtigste Atom, weil ich kann ohne Wasserstoff, kann ich aus dem Kohlenstoffdioxid keinen Traubenzucker erzeugen. Und das Problem fürs Leben war, es gab vielleicht einmal ganz am Anfang freien Wasserstoff, aber jetzt gibt es keinen freien Wasserstoff mehr. Nirgends. Vielleicht irgendwo in einem Sumpf blubbert manchmal eine kleine Wasserstoffblase heraus, nicht? Methan oder Wasserstoff. Und die große Herausforderung für das komplexe Leben war, wie komme ich zum Wasserstoff, damit ich energiehältige Moleküle erzeugen kann? Es gab da mehrere Versuche, die aber dann letztendlich immer sozusagen ein Ende gefunden haben. Nicht? Ein erster Versuch war eben das Spalten des Moleküls Schwefelwasserstoff, H2S. Das war fürs Leben eigentlich relativ einfach und diesen Trick hat das Leben relativ schnell gefunden. Nur H2S ist auch beschränkt auf dem Planeten Erde. Also dieser Schwefelwasserstoff, der so nach faulen Eiern stinkt,
Den gibt es zwar immer wieder, nicht, dass er aber nicht in so einer großen Fülle, dass ich da einen Planeten Erde beleben kann. Das geht nicht. Und das zweite Molekül, das also Wasserstoff enthält und das allgegenwärtig ist, ist eben das Wasser selber. Nur Wasser spalten, das ist eine harte Nuss. Also weil das widersetzt sich eigentlich also der Spaltung vehement. Sonst hätten wir den gesamten Wasserkreislauf nicht, würde ja ständig alles immer zersetzt werden. Nicht? Und das Leben hat eben über diesen ganz komplexen Mangankomplex es geschafft, das Wassermolekül zu zerreißen, also in seine Bestandteile. Und das ist eben dann Wasserstoff und Sauerstoff. Und das ist eigentlich eine Sache, nicht, also die man bis heute nicht so richtig versteht, welche Vorstufen es gegeben hat, also für diesen Mangankomplex und wie das Leben es geschafft hat, also so ein komplexes Molekül zu erzeugen, das in der Lage ist, mit Hilfe der Energie von der Sonne natürlich nicht, dann also ein Wassermolekül zu zerreißen. Und vor allem, das klingt jetzt noch relativ einfach, ein Wassermolekül zerreißen. Aber wenn ich ein Wassermolekül zerreiße, entsteht etwas sehr Gefährliches. Und das ist der atomare Sauerstoff. Nicht? Und dieser atomare Sauerstoff ist höchst aggressiv. Der würde also praktisch, dort wo das passiert, würde dieser atomare Sauerstoff, dieses Radikal, alles zerstören. Das heißt also, das Leben musste nicht nur schaffen, das Wassermolekül zu zerreißen in seine Bestandteile, um zum Wasserstoff, zum begehrten Wasserstoff zu kommen. Es musste auch schaffen, dieses aggressive atomare Sauerstoffatom zu neutralisieren. Und das war die nächste Herausforderung. Wie macht man das, nicht? Also, ich meine, wenn ein Ingenieur heute da im Prinzip düftelt, dann würde er sagen, keine Ahnung, wie das machen soll, nicht? Und das Leben hat also wirklich also den Trick gefunden, dass es nicht also ein Wassermolekül zerreißt, sondern in der gleichen Tausendstel, vielleicht sogar Millionstel Sekunde zwei Wassermoleküle parallel zerreißt. Und dann entstehen also natürlich jetzt vier Wasserstoffatome, die das Leben ja haben möchte, und zwei atomare Sauerstoffatome. Und die, bevor sie dann irgendwas zerstören, verbinden sich sofort nicht. Also O plus O wird O2. Und dieses O2 ist dann längst nicht mehr so aggressiv und so gefährlich wie eben der atomare Sauerstoff. Und er ist trotzdem natürlich noch nicht ganz harmlos, nicht dieses O2-Molekül jetzt. Und die Bakterien, die Cyanobakterien, haben halt dann sehr schnell versucht, diesen Sauerstoff loszuwerden, indem sie ihn aus der Zelle hinaus buxtiert haben und sind ihn dann losgeworden. Wobei ja das Leben ja nicht so denkt wie ein Ingenieur, nicht? Also was kann ich mit dem Abfallstoff machen, nicht? Sondern das Leben hat einmal dieses, oder eine Ingenieurin, das Leben hat einfach gesagt, ja, weg mit dem Sauerstoff, weg, 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 weg. Nicht? Und das war am Anfang überhaupt kein Problem, weil im Meer war so viel Eisen, dass also freies Eisen, dass dieser Sauerstoff gar nicht in die Atmosphäre gekommen ist und dann sich sofort mit dem Eisen verbunden hat zum Eisenoxid. Das erkennt man heute noch in diesen alten Schichten. In Kanada, Australien gibt es so uralte Gesteinsschichten, wo auf einmal Eisenoxid auftaucht. Fragt man sich, wo kommt das Eisenoxid her? Damit dort dieses Eisenbändererz heißen diese Schichten. Haben wir einmal viel Geld so ein Bändererz gekauft, weil ich das einfach so liebevoll anschaue. Immer, es liegt bei mir am Schreibtisch. Und dann natürlich die Frage, ja, es kann ja kein Eisenoxid entstehen, wenn kein freier Sauerstoff da war, nicht? Das heißt also, in dem Moment, wo ich das Eisenoxid habe, ist das ein Zeichen, dass freier Sauerstoff da war, ist ein Zeichen, dass es die Photosynthese gegeben hat, ist ein Zeichen, dass das Leben es geschafft hat, nicht, also das Wassermolekül zu zerreißen. Und irgendwann einmal war das Eisen weg im Meer, verbraucht, nicht? Alles Eisen war oxidiert, nicht? So wie halt heute, gibt es ja fast kein freies Eisen im Meer. Und dann also hat es irgendwann mal plupp gemacht. Und das erste Sauerstoffbläschen ist frei geworden, weil es vom Eisen, das nicht mehr da war, nicht mehr neutralisiert werden konnte oder umgewandelt werden konnte zu Oxid. Und das war ein magischer Moment natürlich, nicht? Also fürs Leben auf dem Planeten Erde, dass da auf einmal Sauerstoff in eine Atmosphäre kommt, wo vorher kein Sauerstoff war. Vielleicht also ein Quadrillionstel Prozent, nicht? Aber gut Ding braucht Weile, nicht? Und dann ist es vielleicht ein Milliardstel Prozent geworden, ein Millionstel Prozent, ein Tausendstel Prozent, 1%, 2%, 3%. Und die Atmosphäre bekam immer mehr Sauerstoff und damit weiß man nicht, also, was damit dann alles möglich war. Nicht? Dann wurde die Atmung entdeckt, wobei es heute sehr interessante Theorien gibt von einer deutschen Molekularbiologin. Also die meint, also, dass wahrscheinlich also die Photosynthese mit der Erzeugung von Sauerstoff ganz parallel auch entstanden ist mit der Erfindung der Atmung. Dass die beiden Prozesse nicht also, Millionen von Jahren auseinanderliegen, sondern dass in dem Moment, also, wo das Leben es geschafft hat, Sauerstoff zu erzeugen, auch schon die Idee war, Sauerstoff zu verwerten. Das ist eine sehr faszinierende Idee für mich, die momentan noch ein bisschen kritisiert wird, nicht? Also, weil viele Wissenschaftler sagen, zwei so komplexe Prozesse, die zugleich entstehen. Aber ich kenne die Arbeit von dieser deutschen Physiologin und für mich ist das ein sehr faszinierender Ansatz und mir kommt vor, sie hat recht. Dass diese zwei bedeutendsten Prozesse das sind die bedeutendsten Stoffwechselprozesse auf dem Planeten Erde, also die Spaltung des Wassers in Wasserstoff und Sauerstoff und letztendlich, was bei uns in den Mitochondrien passiert, nicht, dass er dann wiederum die Verwendung des Sauerstoffs, um dann das energiehältige Molekül Traubenzucker zu zerlegen, da gewinne ich so viel Energie, also dass ich so komplexe Strukturen wie ein menschliches Gehirn eben betreiben kann, was ja mit Gärungsprozessen nicht möglich wäre. Also man könnte nicht mit alkoholischer Gärung sein Luxusorgan namens Gehirn betreiben. Das geht nicht. Nicht? Es gibt also Schätzungen, dass wenn ich ein Traubenzuckermolekül zerlege, mit Hilfe von Gärungsprozessen, also Milchsäuregärung oder Essigsäuregärung oder vor allem also auch also alkoholische Gärung, gewinne ich 2 ATP-Moleküle. Und wenn ich das mit Sauerstoff mache, gewinne ich 36 ATP-Moleküle, also 18 Mal mehr. Das ist extrem viel. Und stellen Sie sich vor, nicht, also Sie kaufen sich ein Auto, nicht, dass also das auf einmal 18 Mal weniger Treibstoff braucht also als Ihr Auto davor. Nicht? Und das war also diese Erfindung nicht, also des oxidativen Abbaus von Traubenzucker, das war so eine bedeutende Erfindung. Also begreifen, nicht, also diesen Weg, der da erfunden worden ist und der da begangen worden ist. Und also manchmal denke ich mir nicht, also man ist so, als Naturwissenschaftler ist man in einer gewissen Beziehung ja auch verdorben, nicht, also sagen wir so, von der Art des Denkens, nicht, also man darf ja nicht denken, dass etwas einen Sinn hat, nicht, aber es ist sehr schwierig, nicht, also wenn man so diese ganze Entstehung des Lebens und die Entstehung der ganzen Vielfalt, der Komplexität, also sich anschaut auf dem Planeten Erde und dann sagt, das ist alles bloß ein Zufall, da ist ja keine Idee dahinter, nichts, das ist halt einfach so irgendwie passiert. Nicht? Also wenn ich das manchmal so irgendwo sitze im Wald und ein bisschen meditiere, kommt mir schon vor, also ich weiß nicht, es ist sehr schwierig, nicht, also daran zu glauben, dass das alles nur so bloße Zufälle sind, die da irgendwo passiert sind, kann es mir fast nicht vorstellen, aber was einerseits natürlich ist so, wo wir ja alle scheitern beim Denken, nicht, also ist, dass wir erahnen, was eine Milliarde Jahre eigentlich also bedeutet, nicht? Wie viel in einer Milliarde Jahre durch Ausprobieren und durch Scheitern war im Leben immer ganz wichtig, weil wir sind ja nur die Erfolgsmodelle. Wenn wir da hinausschauen beim Fenster, sehen wir ja nur die Erfolgsmodelle, die sich durchgesetzt haben. Also die vielen Lebewesen, die auf der Strecke geblieben sind und ausgestorben sind, die sehen wir ja nicht. Also die nicht so optimal angepasst waren an die Verhältnisse auf dem Planeten Erde, die sind ja weg. Und wir glauben nicht, dass so dieser Blick hinaus, nicht, das ist eigentlich das Leben, aber im Prinzip sind alles, jeder Baum und jedes Gras ist sozusagen ein Millionen Jahre lang optimiertes Erfolgsmodell. Wir Menschen sowieso.
Das hört sich echt lieb an. Ja. Wie ist das Chlorophyll in der Pflanze verankert?
Ja, das Chlorophyll, da muss man schauen, also wenn man von Pflanzen redet, nicht, also muss man mal definieren, was ist eine Pflanze. Nicht?
Okay.
Ja. Naja, weil das Chlorophyll ist ja nicht von den Pflanzen erfunden worden, sondern das Chlorophyll ist ja von den, wir eigentlich alles, nicht? Die wesentlichsten Erfindungen des Lebens sind ja weder von den Tieren noch von den Pilzen noch von den Pflanzen gemacht worden, sondern von den Bakterien. Also das wissen wir ja alle nicht. Also die Bakterien sind die heimlichen Herrscher auf dem Planeten Erde. Also die Bakterien könnten ohne uns also spielend überleben auf dem Planeten Erde. Vielleicht sogar besser oder schlechter, weiß ich nicht. Aber wir könnten ohne Bakterien keinesfalls überleben. Und auch diese bedeutende Erfindung, nicht, der Photosynthese als Vermittlungsmolekül zwischen der Energie der Sonne und zwischen der Energie, die in den Traubenzucker steckt, nicht, dieses Chlorophyll ist auch von den Bakterien entwickelt worden, und zwar von den Cyanobakterien, wie sie genannt werden. Das ist eine eigene Gruppe von Bakterien. Früher hat man sie als Blaualgen auch bezeichnet, aber heute eben heißen sie, weil man gesehen hat, sind eigentlich in dem Sinn keine Algen. Das sind Bakterien, nennt man sie eben Cyanobakterien. Und natürlich hat es von diesem Chlorophyll Vorstufen gegeben. Das ist ja nicht so, dass das Chlorophyll flux gestern nicht und heute da. Das funktioniert ja nicht so im Leben. Sondern es hat Vorstufen gegeben, die wir aber nicht kennen. Weil da gibt es nicht so ein Fossil wie vom Tyrannosaurus Rex irgendwo, wo ich sehe, ah, so hat er ausgeschaut, nicht in seinen langen Zähnen. Also wie diese Vorstufen von diesem Erfolgsmolekül Chlorophyll ausgesehen haben, das weiß man ja nicht. Man kennt dann das Endergebnis nicht, also das fertig designte Chlorophyllmolekül, das die Bakterien erzeugen können, die Cyanobakterien, also auf sehr komplexen Stoffwechselwegen. Und dann der nächste Schritt war eben dann der, nicht, also wie diese Cyanobakterien immer tüchtiger und tüchtiger und tüchtiger geworden sind und angefangen haben, den Planeten Erde zu verändern, dass ein sehr essentieller Prozess, und heute denkt man, der ist ein einziges Mal passiert, dass also irgendwelche Lebewesen, die nicht in der Lage waren, die Energie der Sonne zu verwerten, das waren andere Bakterien, also die haben so ein Cyanobakterium verschluckt, haben es aber nicht abgetötet drinnen im Sinn von verdaut, sondern haben es als Symbiosepartner dann also in der Zelle drinnen also einfach verwendet. Beide haben einen Vorteil daraus gehabt, das Cyanobakterium hat eine zusätzliche Schutzhülle bekommen und dieses kleine zweite Bakterium hat auf einmal in seinem Inneren drinnen eine unglaublich starke Energieumwechslungsmaschine gehabt. Nicht? Und dieses Erfolgsmodell, diese Symbiose, also hat in weiterer Folge dann zur Pflanze geführt und heute nennt man eben diese kleinen ehemaligen Bakterien nicht mehr Cyanobakterien, sondern man nennt sie halt Chloroplasten. Nicht? Aber in Wirklichkeit sind sie so eingesperrte, verhaftete Cyanobakterien, die aber so in so einer Symbiose leben mit der Pflanzenzelle, dass man lange Zeit also gebraucht hat. Das war eine Amerikanerin, die Lynn Margulis, die also, es hat schon Vorstufen auch gegeben in Deutschland, das Wissenschaftler, also die dann gesagt haben, eigentlich dieses Chloroplastenpartikel, das ist schon komisch, nicht? Also weil die Pflanze kann es ja nicht erzeugen. Wenn ich einer Pflanze die Chloroplasten wegnehme, kann keine Pflanzenzelle in Chloroplast nacherzeugen. Das geht nicht. Also sie können nur aus sich selbst entstehen. Also jeder Keimling und jedes Samenkörnchen muss praktisch von der Mutterpflanze die Chloroplasten mitbekommen. Es kann also keine Pflanze Chloroplasten erzeugen. So, und jetzt sind die Chloroplasten da und die haben das Chlorophyll. Also man findet in der Zelle drinnen, also außerhalb der Chloroplasten findet man kein Chlorophyll. Also das Chlorophyll ist also nur vielleicht, wenn ein Chloroplast zerplatzt, nicht, dass dort dann einmal ein Chlorophyll nicht, dass er herum schwimmt. Aber es ist so nicht, dass diese Chloroplasten ganz selbstständige kleine Einheiten sind in der Zelle und die haben in sich drinnen das Chlorophyll. Deswegen erscheinen sie, wenn man so ein Moosblättchen zum Beispiel ins Mikroskop hineinlegt, das hat so dünn, es ist so dünn, dass man da gar nicht viel schneiden muss mit einem Mikrotom, sieht man dann also bei einer hundertfachen Vergrößerung lauter so grüne Körnchen, die Chloroplasten, 200, 300 hat sie ein Moosblättchen und die sind dann diejenigen, die eigentlich dann die Photosynthese durchführen. Und in den Chloroplasten drinnen ist das Chlorophyll.
Ich habe schon manchmal gehört, dass um den Vorgang der Photosynthese zu erklären, dass manchmal beschrieben wurde, das ist umfangreicher wie eine Kernfusion, schwieriger zu erklären. Gibt es eine Möglichkeit, da so nahe es geht hinzukommen?
Ja, da muss man mindestens ein dickes Buch lesen.
Alles klar. Aber könnten wir es von Ihnen aufbereitet haben?
Ich kann ja, also es natürlich. Die Sache ist die, nicht? Also muss man natürlich ehrlich zugeben. Also je weiter man also in dieses Geschehen, also der Photosynthese und des Chlorophylls hineintaucht, desto komplexer wird es. Und desto schwieriger wird es zu verstehen. Und das haben zwei, das ist sogar drei Autoren versucht, in einem Buch zu erklären, mit dem Titel Die Quantenphysik des Lebens. So ein relativ dickes Buch, nicht? Dass er so unter anderem auch sich mit dieser Photosynthese beschäftigt und was eigentlich, also wenn ich da jetzt so hineintauche in dieses Geschehen des Chlorophylls, was da eigentlich passiert, nachdem also das Chlorophyll es geschafft hat, mit Hilfe des Photosystems 1 und 2 das Wassermolekül zu spalten, weil dann wird sie erst spannend. Also das heißt, das ganze Geschehen, nicht, also um das Chlorophyll herum, beginnt ja erst mit der Spaltung des Wassermoleküls. Dann habe ich ja erst also den begehrten Wasserstoff, was ja heute viele Physiker auch gern hätten, nicht für einen Wasserstoffmotor, der eine Zukunft haben soll, nicht? Oder auch nicht, keine Ahnung. Momentan also ist ja eher der Elektromotor, nicht, dass der forciert wird. Aber vielleicht kommt einmal wirklich der Wasserstoffmotor. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, jetzt habe ich da ein äußerst aggressives Wasserstoffatom. Sauerstoff habe ich geschafft, nicht, also wenigstens zum O2, nicht, also zu machen. Und jetzt ist da aber ein Wasserstoffatom. Das ja, und zwei sind es, eigentlich vier, nicht? Also, was mache ich denn mit dem? Das muss ich jetzt, da steckt jetzt, also eigentlich steckt in diesem losen Wasserstoffatom, steckt die Energie jetzt drinnen, die vorher in der Sonnenenergie war. Weil ich kann ja, das haben Sie alle gelernt in der Schule, das ist ein Grundprinzip, nicht? Also in der Physik ist, dass ich ja Energie weder erzeugen noch vernichten kann. Nicht? Das ist so, nicht? Und es gibt also viele, viele Physik-Nobelpreisträger, also die zum Beispiel als Nobelpreisträger sagen, ich habe eigentlich nie richtig verstanden, was Energie ist. Also, und ich kann das nachvollziehen, weil wir reden so von Energie, als ob wir alle wüssten, was Energie ist. Nicht? Aber in Wirklichkeit verstehen wir eigentlich nicht, was Energie ist. Nicht? Also wie kann etwas immer da sein und nie verschwinden, und trotzdem nicht da sein, wenn ich sie nicht habe. Einmal kann ich sie nutzen, einmal nicht. Energie kann immer nur fließen und so weiter. Fließt durch uns durch, nicht? Und erlebt mir dadurch mein Leben, muss aber immer durch meinen Körper durchfließen und so weiter. Und das heißt also, dass jetzt steckt da in diesem Wasserstoffatom die Energie drinnen, die vorher in der Sonnenstrahlung war. Und jetzt beginnt ja erst das große Spannende, nicht? Also, was mache ich jetzt dann mit dem? Das ist ja ein sehr gefährliches Atom, das ja viel vernichten könnte. Und wie komme ich jetzt von diesem gespaltenen Wassermolekül zu dem, was ich eigentlich brauche für mich? Was brauche ich denn für mich, um denken zu können, um jetzt reden zu können, um mit meinen Händen eine Gestik zu zeigen? Sie wissen das alles, ich brauche ATP, 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 den ganzen Tag wird immer nur ATP umgesetzt. Mit ATP, 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 das geht also bis zu 40, 45 Kilogramm im Tag. Wenn ich das alles, sozusagen das ATP, was ich in einem Tag umsetze, in den Topf hineingebe, dann wären das an die 40 bis 45 Kilogramm, ohne dass ich einen Marathon laufe. Das heißt also, und jetzt ist die Frage nicht, also wie komme ich denn von dem Wasserstoffatom, das ich ja nicht verwerten kann? also als Pflanze. Wie komme ich denn jetzt vom Wasserstoffatom zum ATP? Weil das brauche ich ja nicht. Weil ohne ATP kann ich aus Kohlenstoffdioxid und dem Wasserstoffatom, das ich jetzt da habe, kann ich ja keinen Traubenzucker erzeugen. Wenn ich keinen Traubenzucker erzeuge, dann ist die Sonnenenergie weg. Dann war alles umsonst, nicht? Was ich da gemacht habe. So. Und jetzt natürlich kommt eine gigantische Maschine, nicht? Also beginnt jetzt, die startet jetzt sozusagen. Und wenn man das jetzt auf gescheit sagen will, nicht, dann müsste man sagen, es beginnen also unzählige nacheinander ablaufende sogenannte Redoxprozesse. Das sind also so kombinierte chemische Vorgänge aus Reduktion und Oxidation. Elektronenabgabe, Elektronenaufnahme, Abgabe, Aufnahme und so weiter und so fort. Und zum Schluss, nicht, also habe ich dann also, hat die Pflanzenzelle, das Chlorophyll eigentlich, das Chloroplasten haben etwas geschafft, nicht? Und zwar, dass sie diese Wasserstoffatome auf einer Seite einer Membran zum Beispiel, wenn das wäre also die Membran im Chloroplasten drinnen, und dass auf einer Seite ein Wasserstoffüberschuss ist und also Wasserstoff nicht in Form von Gas, sondern in Form von H+, von Protonen, nicht? Wenn ich den Wasserstoff ja ein... Das hätte ich vielleicht vorher sagen müssen, nicht? Also, dass das Wasserstoffatom nicht als Gasatom dort weitergeht. Also es wird nämlich wiederum zerrissen, das Wasserstoffatom, in ein Proton und ein Elektron. Und die beiden gehen dann getrennte Wege, also im Chloroplasten drinnen. Heißt also, es wird eigentlich nicht das Wasserstoff in Form eines Gasatoms weitergereicht in diesen Redoxprozess, sondern es wird das Proton, das H+, weitergereicht. Und das Elektron geht getrennte Wege. Das wird später dann gebraucht, nicht? Also, um dann aus CO2 und Elektronen wird dann also Traubenzucker erzeugt. Und jetzt schafft das Leben nicht, dass auf einer Seite dieser Membran ein 300-facher H+-Überschuss angehäuft wird. Und auf der anderen Seite ist ein Mangel. Und Sie wissen, das Grundprinzip der Physik ist Diffusion. Also das Leben strebt immer nach einem Ausgleich. Die Physik, sagen wir das Leben, Physik. Also es wird nie, wenn es draußen minus 20, erinnern zum Beispiel, minus plus 20 ist, wird es nie erinnern, noch wärmer und draußen noch kälter, sondern es wird immer ein Ausgleich. Das ist egal, was Sie machen, nicht? Das ist ein Grundprinzip. Und jetzt will natürlich das Leben auch diesen Überschuss also hier ausgleichen. Und das geht nur mit einem ganz genialen Molekül, das auch einmal erfunden worden ist. Dieses Molekül heißt ATPase. Das müssen Sie sich so vorstellen wie eine Mühle, die sich dreht. Die dreht sich wirklich. Das ist der kleinste Motor auf dem Planeten Erde. Also das ist unfassbar, nicht? Also, und Überschussmangel will sich ausgleichen. Und die einzige Möglichkeit von seinem H+-Atom, wie es vom Überschuss zum Mangelgebiet kommt, ist, dass es durch diesen Motor dieser ATPase durchgeht. Das beginnt sich zu drehen. Da müssen Sie sich so vorstellen, ich habe da das Adenosindiphosphat und das Phosphor, das also im gespaltenen Zustand, nicht? Also, und die kommen da hinein und beim Drehen wird so eine kleine Kammer zusammengedrückt. Und die beiden, nicht das Adenosin, die Phosphat und das Phosphat, werden durch dieses Zusammendrücken zusammengeklappt. Und unten kommt dann das ATP heraus, nicht? Unfassbar, nicht? Und das ist eigentlich diese kleine Maschine, dieser kleine Motor, der jeden Tag, nicht? Also von dem Augenblick, in dem das Spermium in unsere Eizelle eingedrungen ist, bis zum letzten Atemzug unseres Lebens, arbeitet Tag und Nacht und Tag und Nacht und Tag und Nacht, arbeitet dieser kleine Motor und erzeugt sozusagen die Lebensenergie in Form von ATP. Weil ohne ATP ist nichts. Also Leichenstarre ist ohne ATP nicht, sagt man ja nicht.
Wow. Ja. Und man kann jetzt direkt so sagen, dass Chlorophyll der Anfang von der ganzen Kette ist.
Ja, natürlich. Ja. Also das Chlorophyll ist der Anfang und das Ende, nicht? Also das alles eigentlich macht das Chlorophyll. Also es ist das Chlorophyll ist das Molekül, was eigentlich also letztendlich dann dazu führt, dass ich am Ende dann also ein Traubenzuckermolekül habe. Nicht, also in, früher hat man von einer Lichtreaktion, einer Dunkelreaktion gesprochen. Nicht? Also man hat gemeint, in der Lichtreaktion spaltet die Pflanze das Wasser und in der Dunkelreaktion macht sie aus dem Spaltprodukt mit Hilfe von CO2 dann den Traubenzucker. Heute weiß man, das läuft ja so parallel. Also auch die Dunkelreaktion läuft am Tag und dann in der Nacht, so kann das wieder umgedreht werden, weil die Pflanze kann ja nicht so wie wir nur atmen, nicht? Also sie kann ja auch atmen. Die Pflanze kann ja Sauerstoff erzeugen und sie kann auch Sauerstoff dann wieder verwerten, indem sie das Traubenzuckermolekül ja wieder abbaut. Nur für uns interessant ist ja der Überschuss, nicht? Also das heißt, die Pflanze verwertet nicht den gesamten Traubenzucker, den sie tagsüber erzeugt, nicht? Dann bliebe ja für uns nichts übrig. Sondern sie macht Vorräte, nicht? Die Kartoffel eben in der Knolle, mit der Stärke und so weiter. Und das nutzen wir dann nicht, also, indem wir halt dann die Pflanzenvorräte dann also für uns, also nicht die Pflanzenvorräte, die Energievorräte für uns dann verwenden. Aber das ist sozusagen, wenn man das Chlorophyllmolekül anschaut, nicht, also ist das ja eingebettet in diesen ganzen komplexen Geschehen, nicht? Also, aber das Chlorophyllmolekül ist letztendlich also das Molekül, das es geschafft hat, diese Energieumwandlung durchzuführen. Also, weil es gibt so viele Formen von chemischer Energie, das weiß man nicht, also das ist etwas, was unser Körper perfekt kann, nicht? Also chemische Energie umsetzen, verwerten, aufbauen, neue Moleküle erzeugen und so weiter. Aber es gibt nur ein Molekül, nicht? Also das es schafft, die Strahlungsenergie der Sonne umzuwandeln in die chemische Energie des Traubenzuckers. Und dieses Molekül ist eben das Chlorophyll.
Wow, super. Ja. Jetzt aber eine Frage, Helmut, wie wirkt das Chlorophyll im Körper?
In welchem Körper?
In dem menschlichen Körper.
In diesem Körper?
In diesem.
Gar nicht.
Gar nicht?
Nein.
Das ist der.
Also das ist das, wir haben eben in unserem menschlichen Körper kein Chlorophyll. Wir haben eben diese Tetrapyrolringe, wo eben die normalerweise im Chlorophyll das Magnesium anhängt, haben wir eben den Eisenkomplex drin. Ja? Aber ich komme ja von einer ganz anderen Seite. Ja? Wir haben vor 20 Jahren das Problem gehabt, dass unsere Körper am Ende waren. Das heißt, wir waren faktisch mehr oder weniger in dem Stadium, dass dieser Körper mehr oder weniger keine Energie mehr zur Verfügung gehabt hätte, um weiterzuleben. So, jetzt mussten wir eine Kehrtwende, eine Notwende machen, ja. Und mussten eben jetzt Stand der Bede unsere Zufuhr von Nährstoffen oder was auch immer so derartig drastisch und radikal ändern, um eben hier in diesem Körper wieder eine, nehmen wir es ruhig jetzt einmal, Lebensenergie hineinzubringen. Das heißt, 2001, wie wir angefangen haben, unsere Ernährung radikal zu verändern, eben aufgrund dieser sehr schweren Krebserkrankung und auch meine Erkrankungen wie Asthma, Allergien und die heftigst waren, darum kenne ich mich auch ein bisschen mit Pollen natürlich aus. Ne? Es war so, dass wir dann begonnen haben, diese berühmte grüne Nahrung zu uns zu nehmen, ja, und dementsprechend mit Wasser zu füllen und mit irgendwelchen anderen Stoffen, ohne zu wissen, was wir eigentlich tun, was die wissenschaftliche Seite betrifft. Dann ist das Unglaubliche eingetreten, die Körper, beide, meiner Frau und mir, haben sich wieder erholt, ja, und wurden wieder zurückgeschickt ins Leben, ja, und sind auf einmal wieder in diesen Zustand gekommen, den wir eben als allgemein als gesund bezeichnen. Und dann kam diese saublöde Frage meiner Frau, warum sind wir gesund geworden? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich finde es raus. So, jetzt war ich natürlich in einem riesen Dilemma. Ich kam aus der Wirtschaft, ich habe eben nach meinem Gymnasiumzeit in Grenzmünster, habe ich halt dann Wirtschaft studiert in Linz und habe dann eben dann blöderweise Spitzensport begonnen, ja, war dann Staatsmeister im Weit- und Dreisprung, habe ich dann Wechsel nach Wien, habe dort Sportwissenschaft studiert, habe nebenbei natürlich auch medizinische Fächer gehabt. Das war ja nur ein Thema, wie werde ich Olympiasieger? Ja, also in Wirklichkeit war das nicht das Thema, wie bleibe ich Staatsmeister? Ja, weil mein ehemaliger Trainer hat mir leider eine falsche Idee vermittelt, nämlich das höchste der Gefühle ist im Sport Staatsmeister zu sein. Hätte er gesagt, Olympiasieger, hätte ich das auch gemacht. Ja? Und so habe ich es eben nur zu den österreichischen Rekorden gebracht. Und so bin ich dann in die Wirtschaft abgerutscht, war dort in Top-Management-Positionen tätig und habe natürlich gelernt, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen. Und so begann ich 2004, also in diesen Jahren, wo wir uns dann schon beschäftigt haben, damit das Wesentliche herauszuarbeiten, warum uns zum Beispiel diese Zellen wieder funktionstüchtig geworden sind. Und so habe ich das Erste, was ich dann draufgekommen bin, habe gesagt, okay, wir haben die Nahrung grundsätzlich verändert. Das heißt, wir haben alle Getreideprodukte gestrichen, alle Fleischprodukte gestrichen, alle Milchprodukte gestrichen. Und es ist faktisch nur mehr Gemüse, Heilkräuter, Sprossen, Keimlinge und so weiter übergeblieben. Ich habe mich dann weltweit natürlich vernetzt mit gewissen Leuten, die sich eben mit diesen Thematiken schon beschäftigt haben. Und siehe da, auf einmal funktioniert das Werk wieder. So, und jetzt war natürlich die brennende Frage, warum? Und das jetzt natürlich diese 15, 16 Jahre Intensivforschung, die jetzt hinter mir liegt, jetzt abzukürzen, war natürlich dann in der wesentlichen Diskussion einer Zelle gesehen ein Faktor drin, der mich sehr berührt hat, nämlich, dass so wie jedes Auto nur mit Energie zu betreiben ist und jedes Haus und jeder, was ist dieser Energieträger? Und dann war natürlich ganz einfach für mich dann, ich habe dann Chemie und Biochemie studieren müssen und so weiter, habe das auch alles nachgeholt und bin draufgekommen, dass es in Wirklichkeit nur ums Elektron geht. Es geht tatsächlich nur ums Elektron und sonst nichts. Naja, es ist ja wieder so ein Thema, ja, man hört immer nur elektrischer Strom, was ist ein Strom? Und gesagt, na, da fließen halt Elektronen. Und so ist dann mit der Erforschung der Krebsentstehung und so weiter, wie entsteht eigentlich Krebs, auf einmal dann die Idee gekommen, Moment einmal, schau dir doch einmal an, wie das Elektron im Körper herumsaust. Ne? Und dann ist natürlich genau das, was Herr Dr. Zwander jetzt gerade gesagt hat, ja, natürlich diese Elektronengeschichte, die in unseren körperlichen Zellen, in den Mitochondrien ablaufen, natürlich dann irgendwo einmal dann zum Thema geworden. Ja, man hat sich zuerst mit den allgemeinen Dingen beschäftigt, ja, Kohlenhydrate und Fette und Eiweiße. Nur wenn man dann die Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße chemisch beziehungsweise wieder auseinander nimmt, bleiben wieder nur die Atome über. Ein Atom besteht eben aus Proton und Elektron. Die Neutronen lasse ich jetzt weg, weil die brauchen wir im Grunde genommen nicht, ja, weil das ist Thema der Atomphysik. Dann blieb das Proton mit seiner magnetischen Kraft und das Elektron mit seiner Geschwindigkeit, das da rundherum saust, einfach über. So, und jetzt habe ich dann viele Menschen kennengelernt, die dann mich gefragt haben und gesagt, Helmut, wie habt ihr das gemacht? Da habe ich gesagt, ja, so leicht ist das nicht zu erklären, aber ich werde es studieren und damit ich dir das erzählen kann, habe ich dann herausgefunden, dass die Leistungsfähigkeit, und da ich ja vom Spitzensport komme, ausschließlich abhängig ist von Elektronen, von der Elektronendosis, wie viele Elektronen stehen dir zur Verfügung und wie viele Elektronen kannst du verarbeiten, wie viel kannst du verbrauchen und wie der Erholungsfaktor läuft, wie viele Elektronen kann ich mit dementsprechend mit irgendwelchen Mitteln dem Körper wieder zuführen. Und das hat auch das Problem aller Krankheiten gelöst. Aller Krankheiten. Es gibt keine Krankheit, die nicht über Elektronentransport oder Transportsysteme zu erklären ist. So, jetzt habe ich zuerst einmal die Physiologie der menschlichen oder der Säugetierzelle studiert und bin natürlich dann abgewandert in die Biologie, also in die Pflanzenbiologie. Weil die Stoffe, die wir zuführen, werden ja von der Pflanze hergestellt. Das gilt für die Kühe, gilt für alle Tiere da draußen, was auch immer. Und so ist natürlich dann das Hauptthema entstanden, so wie es der Helmut jetzt gerade erwähnt hat. Ja, das Chlorophyll ist tatsächlich das wichtigste Molekül, um das es geht. Und dann habe ich natürlich auch weitergedacht. Da habe ich gesagt, gut, die Problematik, die er jetzt angesprochen hat, ja, was passiert denn da eigentlich, konnte ich mir dann über die quantenmechanischen Studien und so weiter nur so vorstellen, dass das Licht oder das Photon, das ja auch ein Teilchen ist, ja, das von der Sonne eben emittiert wird, aufgrund der Fusion von Wasserstoffatomen zu Helium, dass die dementsprechend diese Photonen in diesen Chlorophyll, die so gestaltet sind, dass sie in Summe, es sind ja viele Chlorophyllatome, ja, Moleküle, eingebettet in einen Apparat, den man Lichtsammelkomplex nennt. Und dieser Lichtsammelkomplex besteht, und das ist das Entscheidende, aus Aminosäurenketten. Das heißt, wir haben dort einen riesigen Proteinapparat, wo so faktisch die Chlorophylle mit dem Carotin, das muss man auch noch dazu sagen, dieser Faktor gehört auch noch dazu, eingebettet ist, um wie so eine Satzschüssel oder wie so ein, wie nennt man denn das, da, wo die Radioteleskope, die eben die kosmische Strahlung einsammeln und so weiter, oder irgendwelche Wellen, ja, die sammeln jetzt diese Photonen.
Du sprichst von den Chloroplasten jetzt.
In den Chloroplasten. Das Chloroplast ist ein riesiges Gebilde und dieses Chlorophyll, das da drin ist, ist ein Winzling. Ja? Aber der Winzling, der da in diesem Riesenapparat drin ist, ja, der ist so gestaltet, ja, dass diese unendlich vielen Chlorophyllmoleküle eigentlich schon jetzt faktisch so wie die Sonnenblumen mit der Sonne mitgehen, ja, und jetzt faktisch diese Photonen einsammeln. Und ich habe mir dann gedacht, habe ich gesagt, warum machen die das? Ja? Jetzt habe ich halt dann die Photonen studiert und so weiter und bin dann draufgekommen, wenn sich Photonen sammeln, dann erzeugen sie natürlich wie alles andere auch eine magnetische Kraft. Das ist bei dir zum Beispiel der Fall. Ja? Du hast jetzt eine Idee, das heißt, du hast ein Photon. Du sammelst jetzt viele Photonen, die Ideen werden immer klarer und kristaller. Das heißt, die Photonen machen eine Kristallstruktur. Diese Idee, die du jetzt geboren hast, zum Beispiel mit Chlorophyllkongress, hat sich dann so verdichtet, dass es eine magnetische Kraft erzeugt. Und diese magnetische Kraft streut jetzt wie Wellen aus und du triffst dann auf einmal den. Und das war dann der Key, das war dann der Schlüssel. Das heißt, die Photonen, die in den Lichtsammelkomplexen sich ansammeln, zu Tausenden, besonders wenn die Sonne senkrecht steht, ja, und wir so da steht, erzeugt eine magnetische Kraft. Und dann war die Frage, für was? Und das könnte jetzt für ihn vielleicht jetzt von Bedeutung sein, weil er ist ja Biologe, ich bin ja ganz was anderes, ich mache Zellphysiologie auf der Seite. Aber die Zellen, Säugetierzellen, unterscheiden sich wenig zu Pflanzenzellen. Ja. Außer, dass halt die Pflanzenzellen noch ein paar Alkohole haben, die brauchen eben einen eigenen Wasserspeicher. Wir gehen halt zur Quelle und saufen Wasser. Ne. Sie brauchen halt dann diese Chloroplasten mit ihren Thylakoide, aber die haben wir auch. Wir haben halt einen Golgi-Apparat, wo man halt dann die dementsprechenden Speicherungsvorgänge, dort sind so schöne Schichten drin und so weiter. Da kann man, wenn man sich das anschaut, ist ja wirklich hochkomplex, so wie es ja sagt. Aber der wesentliche Punkt, und das war immer in meinem Leben der entscheidende Faktor, ich musste auch in den betriebswirtschaftlichen Bereichen und so weiter, auch im Management, rasch das Wesentliche herausfinden. Und das Wesentliche war dann für mich, dass diese Photonen, diese Lichtteilchensammlung in diesen Chlorophyllkomplexen, in diesen Schüsseln, dazu geführt haben, dass sie eine so magnetische Kraft erzeugen, dass das, was er gesagt hat, mit dem Wasserstoffatom, das heißt Proton plus Elektron, so eine Kraft erzeugt, dass das Elektron vom Wasserstoff angezogen wird, dann durchgezogen wird durch diese ATP-Synthase. Das ist ein riesiger Aminosäurenkomplex. Ich betone das jetzt extra. Das sind Aminosäurenkomplexe. Die werden dann eben hinaufgezogen. Die H-Plus gehen hinauf. Das nennt man dann chemiosmotische Kopplung, was da passiert. Ja, weil dann haben wir eben genau diese 300-fache Konzentration da oben. Letztlich ist das bei uns dann auch so, das heißt im Mitochondrium läuft genau derselbe Prozess ab, genau der gleiche, nur umgekehrt. Ja? Das heißt, wir holen uns dann das Elektron eben durch ATP-Verbrauch, damit man eben Bewegung machen kann, Gedenkvorgänge und so weiter, und müssen in den Mitochondrien das fehlende Elektron jetzt ergänzen, indem wir das Elektron von dort holen, wo die Pflanze es zuerst hineingepackt hat, nämlich zum Beispiel in Zucker, oder in Fetten oder wo auch immer, dort steckt dann das Elektron drin. Und jetzt war für mich dann entscheidend, wenn jetzt diese Pflanze, dieser Komplex, dieser Chlorophyllkomplex, in seiner Wichtigkeit so entscheidend ist, ja, dass er eben jetzt hier die Lichtteilchen sammelt, die magnetische Kraft, so wie er saugt, ja, das Elektron herausholt vom Wasserstoff, dann habe ich eben diese berühmten 4H+, die kein Elektron mehr haben. Ich habe dann drüben den freien Sauerstoff, O2 oder was auch immer. Ich ziehe das Elektron hinauf und was macht jetzt die Pflanze? Ja? In diesem ATP-Synthase, der so ausschaut, da ist halt meine Vermutung, ob nicht der Nikola Tesla da irgendwo einmal hineingeschaut hat, weil das funktioniert wie ein Elektromotor. Ja? Und dieser Elektromotor ist ja uralt, den haben wir ja nicht nur jetzt bei den Mitochondrien, genauso. Also wenn du jetzt eine gentechnische Untersuchung machst, ist da fast kein Unterschied zwischen dem Elektromotor in der Pflanze und dem Elektromotor im Mitochondrien. Und selbst der Elektromotor, wo die Spermien, diese Flagellen, diese Geißeln gedreht werden, auch dieser Motor ist genau der gleiche. Also der zieht sich konservativ durch die ganze Evolution der letzten 4 Milliarden Jahre. Also das ist aber er besteht aus Aminosäuren, diese Aminosäurenverkettungen. Und dann, wenn dieses Elektron jetzt da durchgezogen wird und jetzt wird hier wieder das aus dem Adenosin-Diphosphat wird das Elektron angegliedert, ja, das heißt, und das dritte Phosphat drauf. Und das Erste, was die Pflanze produziert, ist ATP. Und dann verbraucht durch wieder weitere Verkettungen, geht es dann in den sogenannten Calvin-Zyklus hinein und dann wird das Elektron von einem Kohlenstoff zum anderen als Bindekraft verwendet. Ja? Und jetzt bindet es eben einen Kohlenstoff nach den anderen. Wir nennen dann, wenn es also ein Sechserring ist, ja, sagt man halt Glucose dazu, aber es gibt auch Hexosen, Pentosen, was auch immer. Die Pflanze kann alles daraus machen, aber sie braucht als Kleber, ja, oder aus Kitt oder aus Uhu oder was auch immer, dieses Elektron aus dem Wasserstoff. Und das ist das Entscheidende. Ja. Und wenn ich es jetzt umsetze, einfach auf den Körper, das heißt, wir essen jetzt zum Beispiel Pflanzen, dann essen wir zwar auch dieses winzige Molekularstruktur des Chlorophylls, aber das in unserem Körper eigentlich dann keine entscheidende Bedeutung mehr hat, insofern, dass wir die Herstellung dieses Moleküls Heme, nicht das Globin sind die Aminosäuren, die Heme sind Eisen, also das ist also ein Eisenträgerkomplex, ähnlich eben diesem Magnesiumkomplex im Chlorophyll, haben wir dann die Möglichkeit, diese wieder genauso zu gestalten wie das Chlorophyll mit seinem riesigen Komplex der Aminosäuren, wo eben das dann da drin hängt. Und da können wir dann umhüllt, bezeichnen wir das dann als rotes Blutkörperchen, können wir dann eine Unmenge von Sauerstoffatomen anhängen, ja, weil das Eisen eine Bindekraft hat für den Sauerstoff, so wie sie erwähnt hat, Eisenoxid, ja. Und dann mit seiner Größe von 7 Mikrometer kann sie das durch die Kapillaren jetzt durch. Die Kapillaren haben 5 Mikrometer, das heißt jetzt durch das Durchschlängeln, durch die Kapillaren wird der Sauerstoff abgestreift und kommt dann eben diffundiert, das heißt ohne irgendeinen Sauerstofftransporter kommt er dann sofort in die Zelle, in das Mitochondrium und wird dort verwendet, um die Moleküle, die die Pflanze aufgebaut hat, zu entelektronisieren. Das heißt, ich reiße jetzt das Elektron raus, dann gibt es diese berühmte Elektronentransportkette, das sind eben diese berühmten 5 Komplexe in der Elektronen- oder Atmungskette, in der Elektronentransportkette, die wiederum das ATP herstellen, die wir eben ständig verbrauchen. Die 40, 50 Kilo sind zum Beispiel für Locked-In-Patienten, die liegen den ganzen Tag. Daran hat der Helmut eben auch dann vollkommen richtigerweise erwähnt, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel Marathon laufen, ja, dann braucht man nicht 40 Kilo, da braucht man 200 Kilo oder vielleicht 400 Kilo. Wir müssen das ununterbrochen produzieren. Und diese Elektronen müssen hier von der Pflanze produziert werden. So, aber deine Frage: Ist jetzt das Chlorophyll für unseren Körper wichtig, ja oder nein? Das Chlorophyll, wenn es jetzt in die Verdauungssysteme kommt, ja, ist für die Zelle als solches völlig unbrauchbar. Es ist erstens weit zu groß. Die Zelle kann nur winzige Moleküle aufnehmen, wie zum Beispiel 3 Aminosäuren, vielleicht 2 Aminosäurenverkette, 3 Aminosäurenverkette, also ein Tripeptide, mehr schafft es nicht. Es kommen dann vielleicht noch Mineralien hinein, es kommt vielleicht noch Fettsäuren hinein, ja. Es gibt noch die Glukosetransporter, ja. Wenn man jetzt die ganzen Ports anschaut, ja, das heißt, wo die Zelle in der Zellmembran als Eingangs Möglichkeiten ist, ja, nicht einmal das Wasser kommt dort rein, da gibt es eigene Wassertransportketten, ist genauso auch in der Pflanze, ja, das sind die Aquaporine, dort wird das Wasser eingeschleust, ja. Also man muss sich wirklich vorstellen, jetzt muss es so derartig zerkleinert werden, dass von den Chlorophyll vielleicht noch die Pyrole überbleiben. Die könnten vielleicht aufgenommen werden. Das weiß ich nicht, das muss man jetzt biologisch oder pflanzenbiologisch genau untersuchen, ob die Pyrole dann doch vielleicht von der Leber verwendet werden könnten für die Herstellung von Hämoglobin. Ich bin schon irgendwo in dieser Hypothese verankert, dass wenigstens die Pyrole verwendet werden können für die Herstellung von Hämoglobin. Warum? Weil die Natur, das ist ein Sparmeister. Das heißt, die Natur ist so derartig eingeteilt, dass nichts verloren geht. Ja, das heißt, all das wird recycelt und so weiter, wird in unserem Körper genauso gemacht. Was ich aber erwähnen will bei dem, wo läuft denn der ganze Stoffwechselprozess ja wirklich ab? Ja? In Wirklichkeit läuft alles über Magen- und Darmbereich ab. Das heißt, wir haben dort, das was Herr Helmut richtiger gesagt hat, wir haben dort 2-3 Kilo Bakterien drin. Wir haben dort tausende verschiedene Bakterien. Wir wissen maximal, jetzt, wenn er in Graz studiert oder gelehrt hat, ja, in Graz haben wir derzeit das weltweit beste Institut, was die Mikrobiomforschung betrifft, sprich die Darmbakterien. Wir kennen nicht einmal 1% dieser Darmbakterien, was die da alles tun da drin. Das heißt, das sind unsere Vorkoster, das sind unsere dementsprechenden Zerleger und so weiter. Und die Darmbakterien müssen auch eine Nahrung bekommen. Sie müssen auch von was leben. Und da vermute ich, dass das Chlorophyll für die Darmbakterien von höchster Bedeutung ist. Aber was bleibt dann über? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel grüne Nahrung nehme, ja, dann ist Chlorophyll ein winziges Teilchen davon. Aber der Aufhängeapparat, nämlich diese riesigen Summen oder Quantitäten von Aminosäuren und eine Zelle, eine Körperzelle, hier eine Körperzelle kann ja nur 2 Dinge machen. Sie kann aufgrund des genetischen Codes, aufgrund der DNA, eine Kopie herstellen, RNA. Dann kann sie diese Kopie schicken, da hinaus in die 200.000 Ribosomen oder Aminosäurenverkettungsfabriken. In diesen Aminosäurenkettungsfabriken entsteht einzigartige Aminosäurenketten, die wir Proteine nennen. Das ist das Einzige, was die Zelle machen kann. Und das Zweite, was sie machen kann, sie kann über die Mitochondrien die Elektronenbatterien herstellen, und die Elektronenbatterien heißen Adenosintriphosphat. Und da werden Unmengen hergestellt. Das heißt, 2 Dinge kann die Zelle herstellen. Proteine, 34.390 Grundproteine, die dann postrational verändert werden. Das heißt, in dem endoplasmatischen Retikulum werden die dann gefaltet, Alpha-Helices, Beta-Faltblätter, so heißen die halt dann, ne? Da gibt es ungefähr derzeit wissenschaftlich gesehen 1,5 Millionen verschiedene Möglichkeiten. Wobei in Wirklichkeit es noch weit mehr Möglichkeiten gibt, weil wenn ich die Antikörper auch noch dazu nehme, die Antikörper sind Aminosäurenkonstrukte und da haben wir allein in jedem Körper die zwischen 10 bis 100 Millionen verschiedene Möglichkeiten. Also das muss man sich mal vorstellen. Da fängt das Vorstellungsvermögen dann an. Ja. So. Was habe ich dann als Resultat unseres Forschungsweges bis jetzt im Wesentlichen erkannt? Die Zelle, unsere Körperzelle, um gesund zu sein, braucht 2 Dinge. Sie braucht freie Elektronen, die in den Mitochondrien, wir haben 500 bis 5000 Mitochondrien pro Zelle, es kommt darauf an, welche Muskulatur da dementsprechend jetzt im Angriff genommen ist. Wir brauchen circa eine Unmenge von Elektronen, die jetzt über den normalen Zitratzyklus befreit werden können von den Batterien, von den Elektronenbatterien, die wir nennen. Glucose, Fette, auch natürlich Proteine, die aber normalerweise nicht für die Verbrennung da sind, sondern für die Herstellung von diesen Aminosäurenketten. Ja. Die Proteine oder die Aminosäuren werden nur dann angegriffen, wenn es absolute Hungersituationen sind, dann greift man die an. Ja. Aber sonst holt man sich die Elektronen aus dem Zucker raus, die Elektronen aus den Fetten raus, ja, und die Beta-Oxidation oder die Glykolyse, wo eben das vorbereitet wird über Pyruvat endet dann letztlich ja schließlich endet im Aceto oder im Acetylcoenzym A. Und in diesem Kreislauf, ja, dieses Aceto, das sogenannte aktivierte Isopren, das in allen diesen Pflanzenstoffen, sekundären Pflanzenstoffen, als Grundstoff vorliegt. Ja? Das heißt, die Farbstoffe, die ätherischen Öle, selbst die Steroidhormone, selbst die Vitamine, ja, sind aufgebaut auf diesen Grundbaustein, auf diesen aktivierten Isopren, das auch in uns zum Beispiel den Cholesterin-Biosynthese-Prozess startet über 25 Schritte. Ja? Da sind dann alle Faktoren drin, was man sich vorstellen kann. Wird über dieses Elektron, das die Pflanze aus dem Wasserstoff genommen hat, mit Hilfe dieses Lichtphotonenkonglomerats, diese elektrische Kraft, das ist meine Hypothese, die ich gern den Wissenschaftlern alle weitergebe. Untersucht es doch einmal, dieses elektromagnetische Feld der Photonenkomplexe, die sich im Chlorophyll ansammeln. Und die ziehen aus dem Wasserstoff das Elektron raus. Und wie ich das herausgefunden habe, für mich war das klar, dass die meisten Menschen einen gravierenden Fehler machen in ihrer Ernährung. Einen absolut gravierenden Fehler. Würden sie sich von grüner Nahrung ernähren, wo ein bisschen Chlorophyll drin ist, mit diesen riesigen Komplexen der Aminosäurenstrukturen, ATP-Synthase zum Beispiel, oder Komplex 1, 2, 3, 4, die in der Atmungskette überall vorkommen, natürlich an den Chloroplasten. Da, wenn du da anschaust, die ganzen Zytoskelette in einer Pflanze bestehen alles Aminosäuren. Diese Aminosäuren, die dort frei vorliegen dann und von unseren Bakterien ganz leicht verarbeitet werden kann im Vergleich zu Säugetierzellen, die natürlich auch Aminosäuren, genau die gleichen haben. Nur die Bakterien sind nicht auf das programmiert. Sie sind programmiert auf Zerteilung von leichten, ich sage jetzt ganz leichten, Aminosäurenketten aus der Pflanzenwelt. Und das haben wir erlebt. Das heißt, 2001, wie wir umgestellt haben, ja, auf nicht Chlorophyllkost, sondern auf Pflanzenaminosäurenkost, haben wir dann festgestellt, auf einmal waren es noch einen Monat, noch zwei, noch ein Jahr, waren auf einmal die Zellen alle zufrieden. Aha, die haben sich wieder wohlgefühlt, die haben auf einmal wieder funktioniert, weil jede Zelle ist ein eigener Organismus, ein eigenes Lebewesen, jedes Zelle hat das gleiche Genom, das ist von der Zeugung her festgelegt, ja, die 23 Chromosomen vom Papa und von der Mama, Clash, ja, die haben sich dann geteilt, sind immer die gleichen, ja. Und auf einmal sind wir dann draufgekommen und gesagt, schau dir das einmal an, unsere Bakterien, die Firmicutes und die Bacteroidetes, das sind diese Hauptgruppen einmal, ja, die brauchen Chlorophyll und die Aminosäuren, Riesenlager der Pflanzen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Trockenmasse hernimmt vom Weizengraspulver, so wie es das du hast, ja, und du schaust auf die Dose drauf, ja, dann siehst du auf der Dose 33, 34, 35 Prozent Proteine oder nennen wir es gleich Aminosäuren und Chlorophyll steht da gar nicht drauf. Ja, es steht, die Aminosäuren stehen drauf. Dann vielleicht noch ein bisschen Fette, vielleicht noch dort und da ein Kohlenhydrat, ja, weil zum Beispiel unsere Zellen haben überhaupt keine Kohlenhydrate, 0,1% maximal. Die brauchen wir eben zur Erkennungsmaßnahme, wie zum Beispiel bei Blutgruppen oder so irgendwas, ja. Aber in Wirklichkeit ist die sogenannte grüne Nahrung eine Aminosäurennahrung. Das ist der Hauptbestandteil, der wichtigste Bestandteil überhaupt in einer Zelle. Und das, was wir heute im Großen und Ganzen als Krankheiten bezeichnen, sind schwerste Aminosäurenmängel in der Bevölkerung. Das will die Medizin überhaupt nicht kapieren. Und die wichtigsten Aminosäuren bekommen wir aus den Pflanzen in riesigen Mengen. Darum, wenn wir heute uns den Morgenspaziergang gemacht haben, ja, Karin und ich, ja, haben wir Kühe gesehen, ja, und dann waren die Kühe nicht so in einem Kreis mit Steinen da in der Mitte, wo sie gerade eben Kalbfleisch gegrillt haben. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben 33-prozentige Aminosäurenkonstrukte konsumiert, nämlich wir nennen das Gras, das war ja dann der absolute Hit in der Evolution der Erde, wie die ersten Gräser gekommen sind, ja. Dann ist diese, wie der Helmer das vollkommen richtig gesagt hat, dann ist diese Sauerstoffexplosion gekommen, die hat mit null angefangen, jetzt sind wir auf 21%, ja. Es mussten dann, auf einmal kam die vor 570 Millionen Jahren diese kambrische Explosion, und da ist dann richtig losgegangen. Und wie dann der Sauerstoff mit seiner Aggressivität, der brauchte zwei Elektronen, um eben in seiner zweiten Umlaufperiode 8 Elektronen zu haben. Dann ist so richtig losgegangen. Darum spricht er immer von der hohen Aggressivität des Sauerstoffes, weil ihm zwei Elektronen fehlen. Und jetzt müssen wir die eben geben. Und darum haben wir dann, wie wir die Krankheiten untersucht haben, zwei Faktoren gefunden. Ja, der erste Faktor war, dass die Menschen weit zu viele Primärelektronen konsumieren. Primärelektronen sind Zucker, Stärke, Fett. Weit zu wenig Proteine konsumieren, zwar die richtigen, ja, die für die Bakterien wichtig sind im Darm. Ja. Und dann haben wir noch etwas gefunden, nämlich in den Mitochondrien entsteht ja dann das berühmte freie Radikal, das Sauerstoffradikal. Das kann ich nicht über den Zitratzyklus befriedigen. Das geht nicht. Das muss ich über was anderes befriedigen. Und jetzt kommen die Heilkräuter ins Gespräch, dann kommen jetzt das, was da draußen passiert, diese Terpenmoleküle, ja, diese ganzen Isoprenmoleküle, ja, und Imunoterpene, Sesquiterpene, die ganzen Farbstoffe, die Proanthocyanidine und die Isoflavone, Flavone, die kommen jetzt ins Gespräch. Und diese sekundären Pflanzenstoffe haben meistens einen aromatischen Ring, einen Benzolring, da drinnen sind freie Elektronen. Und die können jetzt genommen werden als Antioxidantien. Das heißt, ich nehme das Elektron und gebe es den Sauerstoff. Und darum ist es so wichtig, dass die Bevölkerung versteht, auch Chlorophyll ist ein Elektronenspender in Wirklichkeit, also Farbstoff ist, so wie die Carotine, ja, im Lichtsammelkomplex, da ist ja Carotin auch dabei. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, wenn wir es schaffen, dass die Bevölkerung versteht, dass die grüne Nahrung jetzt vom Chlorophyll her gesehen und auch von den Stoffen, die noch drin sind, ja, die eben wie als ätherische Öle oder als Pigmente oder was auch immer bezeichnen, in Wirklichkeit sind sie die Elektronenspender für das freie Sauerstoffradikal. Und ist jetzt dieses Verhältnis richtig, das heißt die Zufuhr von primären Elektronenbatterien in Form von Zuckerstärke und Fett und so weiter, nicht zu viel, weil sonst verbrennen dir die Elektronen die ganzen Zellen. Ja, das heißt, das ist genau das, was man erlebt. Ich habe ja zum Beispiel, meine Mutter hat mit 79 ein schwerstes Gangren bekommen. Da wird das ganze Gewebe aufgefressen. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, du pass auf, wir machen eines, wir stellen sofort auf grüne Nahrung um, eben unser berühmtes 9-Punkte-Programm. 3 Monate später, ein riesen Gangren, die Ärzte wollten ja den Fuß wegnehmen, war nach 3 Monaten zu komplett verheilt. Und dann habe ich zur Mama gesagt, siehst du das? Wir haben die Elektronenzufuhr der primären Stoffe, sprich Stärke, Zucker, die im Brot drin ist, in Getreide drin ist, in den Samen drin ist, da sind sie notwendig, weil der muss ich austreiben bis zum ersten Chlorophyllprodukt produzierenden Produkt, sprich Blatt. Darum braucht er diese Lager. Wenn die Menschen diese Lager essen, dann explodieren die Elektronen im Körper und dann zerreißt sie nicht das ganze Gewebe. Das ist Krebs. Das sind Gangrene, das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind Demenzerkrankungen, Nervenerkrankungen, die explodieren richtig. Und in dem Moment, wenn wir die Primärelektronenzufuhr runterholen, dann die sekundär hinaufziehen, damit wir diesen Sauerstoff befriedigen, ja, damit er nicht jetzt irgendwelche Zellwände angreift. Ja. Wir nennen das dann Oxidationen, ja, dass eben das reißt aus dem Fett raus, der zerstört die Zellmembranen und so weiter. Wenn wir das schaffen, dass die Menschen verstehen, dieses Hin und Her, dass zu viel Primärelektron, dass zu wenig sekundäre Pflanzenstoffe, dieses Verhältnis, diesen Ausgleich, diese Homöostase zu schaffen, ja, das ist die Kunst des Lebens. Oder nennen wir es so, wenn man die Heilkunst hernimmt, das wäre die Kunst der Heilpraktiker, der Ärzte oder was auch immer, dass sie das verstehen, dieses Gleichgewicht zwischen Elektronen primär und Elektronen sekundär zu verstehen. Und eines kann ich da versprechen, wir haben es erlebt. Ich habe das tausendfach erlebt mit vielen Menschen. Wir haben die primären Elektronen runtergeholt, wir haben die sekundären, da gehört das Chlorophyll natürlich dazu. Für die Pflanze ist es primär, das ist keine Frage, aber für uns als Konsumenten ist es sekundär. Und das heißt, wir können die freien Elektronen des Chlorophylls und darum ist es wichtig, auch Chlorophyllprodukte zu nehmen, weil das machen wir so und so, ja, in Form von Gemüse und in Form von Salaten und so weiter. Ja. Wir können zum Glück es auch jetzt mit unserer industriellen Technik auch über Konzentrate oder Extrakte oder Trockenpulver in Form von Weizengras, Saftpulver und so weiter zu uns nehmen. Ich nehme es jeden Tag. Ja, was passiert? Ich trinke in der Früh einen Liter Wasser, dann kommt eben ein halber Liter Grünshake. Na, was glaubst du, was passiert? Ja, die nächsten 10, 15 Minuten sitze ich im Scheißhaus, die Würste, die marschieren so richtig hinaus. Das heißt, die Bakterien entledigen sich ihrer Scheiße. Bitte, ich möchte das wirklich betonen. Die Bakterien konsumieren und müssen natürlich auch abgeben. Und das, was dann da passiert, ja, ist eigentlich dann der Bakterienmist. Ja? Und der Bakterien, der fährt hinaus, die Bakterien sind happy, die liegen so wie auf den Seychellen, da liegen die richtig am Strand, ja, und freuen sich schon auf den nächsten Chlorophyll-Trinker. Und das musst du dir vorstellen, wenn jemand Obstipation hat, Verstopfung hat, und der fängt an jetzt mit der grünen Nahrung und macht alle 2 Stunden so einen grünen Mannscheck, der braucht kein Opfermittel mehr. Die Bakterien schaffen das von allein, der geht noch 2, 3 Tage scheißen, dass du so schaust. Siehst du? Und das ist diese Kraft, die da drin steckt. Und dann kommt natürlich ein wunderbarer Faktor dazu. Du hast in dieser grünen Nahrung 30-35% Aminosäuren. Und wenn wir es schaffen, ja, dass diese Idee der Aminosäuren tatsächlich in die Bevölkerung getragen wird, dann gibt es eine medizinische Revolution. Und darum kann ich dir nur danken, dass du diesen Chlorophyll-Kongress machst.
Wow, freut mich. Wow, Herr Dr. Swander, haben Sie da noch eins draufzusetzen?
Naja, es kann das sein und für sich. In den meisten Belangen natürlich bestätigen, klar. Das ist einfach so, nicht? Also die Kraft des Lebens ist eine Protonen- und Elektronenmotorische Kraft.
Nicht? So
also
ist es.
Daher kommt also unsere Kraft des Lebens. Und das mit den Elektronen, das müsste man dann im Prinzip so verstehen, nicht? Also, dass ein Elektron mit dem zugehörigen Proton, die bilden ja immer eine Einheit und die wollen eigentlich nicht getrennt werden, die wollen ja zusammen sein, das ist für sie ja energetisch viel günstiger. Und wenn jetzt die beiden aber doch getrennt werden, und das heißt also, das ist ein sehr hoher Energielevel, unter dem sie in diesem Getrenntsein dann leiden, aber irgendwann mal kommen sie wieder zusammen, nicht? Und da raus also, hat das Leben dann also die Kraft also, gefunden, um diese ganzen Prozesse also durchzuführen. Das, was du auch gesagt hast, nicht? Also, das ist ja schon interessant, nicht? Also, weil ein Photon, das eben von der Sonne herunterkommt, dieses Photon hat ja nicht einmal annähernd die Kraft, also ein Wassermolekül zu spalten. Nicht? Also das war ja die große Herausforderung also des Lebens. Wie kann ich mit einer Energie, die einfach zu gering ist, etwas Großes bewirken? Nicht?
Aber tausende Photonen?
Ja, aber
hunderttausende Photonen.
Aber nur sammeln muss ich sie können. Gell?
Genau, das Lichtsammelkomplex. Ist das, ja. Und das war das Faszinierende, ja, wie ich das dann, dann den Lichtsammelkomplex studiert habe.
Ja.
Gezwungenermaßen, wie ich das dann gesehen habe. Das ist ja nicht eine Schüssel.
Nein, das ist nicht eine Schüssel.
Die Chlorophylle, das sind ja tausende Schüsseln. Und jetzt, du musst dir vorstellen, jetzt fährt die Pflanze mit die Pflanzenbewegung, diese ganze Motilität der Pflanze ist ja wieder so faszinierend, wie die da mitfährt. Ja? Also dieser Bewegungsapparat der Pflanze, sich der Sonne genau mehr oder weniger 90 Grad anzugleichen, ja? Und auf einmal entsteht dort dieses Konglomerat dieser Photonen. Ja? Und dann zieht es das Elektron an. Ja? Also das ist das Phase. Ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt der Biologe, so wie du, hergeht und sagt, okay, Helmut, die Idee ist ja gar nicht so schlecht. Ja? Könnten wir nicht solche Photonensammelapparate bauen? Ja, das ist nicht mein Thema.
Ja.
Ja, mein Thema ist eben genau das Entgegengesetzte. Das heißt, wie bringe ich einen Menschen dazu, dass der ATP-Produktionsapparat wieder so super funktioniert und das freigesetzte Sauerstoffradikal eben befriedigt wird mit einem Elektron, mit einem Antioxidans. Wir haben ja im Grunde genommen auch in unserer Zelle einen Elektronenlieferanten, den das Genom ja selber herstellt, die Superoxidmutase, die liefert das Elektron, die Katalasen, die Peroxidasen, die liefern sie auch. Aber wenn die drei ausfallen, die bestehen alle aus Aminosäuren, dann geht's los. Und dann haben wir diese schweren Zivilisationserkrankungen. Ja, ich habe dann ja in Amerika dann meinen Wissenschaftskongress mitgemacht, habe dort einen Vortrag gehalten und dann habe ich gesagt, ja, die haben dieses NF1 und NF2 Gen sehr genau erforscht, die eben dann zuständig sind für die Produktion dieser Superoxidismutasen, Katalasen, Peroxidasen. Und ich habe mir dann erlaubt, den Kongress dann zu sagen, sagt's Leute, ja, das ist schon richtig, was ihr da macht, gell? Aber es gibt einfachere Wege auch. Ja, es gibt zum Beispiel die sekundären Pflanzenstoffe, sprich ätherische Öle, oder nennen wir es nur einfacher. Warum gingen die Menschen so gern in den Wald? Die Pflanzen, die Bäume atmen was aus? Isopren.
Isopren, noch und noch.
Tonnen von, Megatonnen von Isopren atmen die Pflanzen aus. Jetzt musst du dir vorstellen, Isopren ist aber der Urbaustoff der sekundären Pflanzenstoffe, die freien Elektronen dem Sauerstoff zur Verfügung stellen. Und das ist sensationell. Das war übrigens jetzt gerade vor kurzem im ORF ein Bericht mit dem Ausatmen von Isoprenen, die in Großstädten ein Riesenproblem ist. Weil die Isoprene dann sich sehr leicht mit diesen Aerosolen, sprich Staub und Ruß und so weiter, verbinden und können dann karzinogene Effekte zum Beispiel in der Lunge ausüben. Ja, was jetzt bei Covid-19 noch nicht so uninteressant ist. Ja? Was ist jetzt wirklich der Ursache von diesen Lungenerkrankungen zum Beispiel? Ne? Aber das Isopren, wir waren heute wieder auf einer Isopren-Tour, ja, sprich unsere 6 Kilometer. Und weißt du, die Zellen haben gejubelt, das nennt man Wohlgefühl. Ja, und wenn sich die Zellen wohlfühlen, na, dann weiß ich, sie haben genug Isopren, sie können den Sauerstoff mit Elektronen bedienen und die Sache war's.
Jetzt habe ich gerade mal so für mich so eine Frage, wenn es um diese berühmten Satellitenschüsseln geht, die ja in den, sagen wir mal, in diesen Chlorophyll-Sammelstätten drin sind, wie viel ist da pro Chloroplast? Kann man da irgendwie eine Nummer angeben?
Also, nein, kann man nicht.
Das sind Tausende. Was er erwähnt hat, der Helmut, das ist spannend. Wenn du so eine Satellitenschüssel anschaust, die hat da unten so einen kleinen Sammelbehälter drin, wo eben die ganzen Strahlen gesammelt werden. Also weißt du, was der besteht beim Chlorophyll?
Magnesium?
Nein. Mangan.
Das ist Mangan,
ja.
Und genau, und wenn du jetzt so eine Satzschüssel anschaust, dann siehst du das auch so als einen Behälter, ja, wo dann faktisch die Strahlen kondensiert werden. Und diese Kondensation wird über Mangan herbeigeführt.
Super spannend.
Und genau dort, wo das ist, dieses Mangan, ja, wo die Photonen gespeichert, konzentriert werden, genau dort fährt das Elektron vom Wasserstoff auf. Und dort treffen sie sich. Und dann wird es gleich über die Kurs, Ubiquinone und so weiter und Zytochrome wird es dann gleich weitergeleitet. Und wenn sie das anschauen, ist das schon da und gesagt, super.
Wow, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war jetzt super spannend. Haben wir noch eins?
Ja, ich muss unbedingt noch was sagen.
Unbedingt, bitteschön.
Ja. Wenn jemand eine wichtige Information aus dem ganzen Chlorophyll-Prozess zieht, Chlorophyll-Kongress, Entschuldigung, dann sollte er daraus den Nutzen so ziehen, dass er sich schnell grüner Nahrung zuwendet. Und dann hat er alles, was er braucht.
Jetzt war da Ihr Schlusswort.
Ja, mein Schlusswort ist einfach so, also wenn jemand einen Nutzen aus dem Chlorophyll-Prozess also ziehen möchte, im Sinne so eines philosophischen Nutzens, würde ich auch sagen, nicht? Also, weil wir Menschen sind eben auch philosophische Menschen, dann wäre es eigentlich also von großem Nutzen, also dieses wunderbare Vorgehen also zu würdigen, weil wir Menschen leiden, also nicht wir in diesem Raum, aber viele Menschen leiden unter einer sogenannten Pflanzenblindheit. Das ist ein Begriff, der jetzt also immer stärker also auch erwähnt wird. Das heißt, viele Menschen nehmen eine Pflanze gar nicht als Lebewesen wahr. Nicht? Also, und das heißt, also, das ist aber die Basis des Lebens. Also das Grüne, die grüne Farbe, die ja vom Chlorophyll herkommt, ist eigentlich die Lebensfarbe. Und also alles, was wir Menschen der Natur verdanken, unsere gesamte Existenz von Anbeginn bis zum Ende, verdanken wir eigentlich diesem kleinen, wunderbaren Molekül Chlorophyll.
Da geht's gut.